Im Vorfeld des NATO-Gipfels treffen sich heute die wichtigsten 5 europäischen Länder in Berlin. Herr Massala, womit rechnen Sie?
Also zum einen ist dieses Treffen angesetzt worden, auch weil es über das letzte Treffen zwischen Großbritannien, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland ziemliche Verärgerung in Polen und Italien gab, dass man halt an Entscheidungen über die Ukraine oder beziehungsweise über die Frage, wie und wer soll für die EU mit der Ukraine mit Russland verhandeln, ziemlich verärgert war. Also dieses Treffen dient sozusagen dazu, Italien und Polen wieder in diese Gruppe europäischer Staaten mit zu integrieren. Man wird sicherlich darüber reden, wenn Putin bereit ist, sich auf Verhandlungen mit Europa einzulassen, wer eigentlich für Europa sprechen sollte. Man will damit natürlich auch ein Zeichen an die USA geben, dass man jetzt bereit ist, die Verantwortung für die Beendigung dieses Krieges zu übernehmen. Und man wird sicherlich auch noch den NATO-Gipfel, der ja nächsten Monat stattfinden soll, unter diese 5 Staaten vorbereiten. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwelche spektakulären Entscheidungen aus diesem Gipfel herausbekommen werden.
Ja, Sie sprechen die Ukraine schon an und hat der russische Außenminister Lavrov gesagt, Amerika sei kein neutraler Partner mehr für Verhandlungen. Aber dennoch stehe Russland für Verhandlungen bereit und man könne an den Gesprächen von Istanbul anknüpfen. Was genau meint er damit?
Naja, es geht ja noch ein bisschen weiter. Also Putin hat noch ergänzt, man kann an den Gesprächen von Istanbul anknüpfen und an die Vereinbarungen zwischen den USA und Russland von Anchorage. Und letzten Endes, was man damit meint, ist, es ist zwar interessant zu beobachten, dass jetzt Russland wieder von Verhandlungen redet, aber die Bedingungen für diese Verhandlungen sind ja noch immer die Kapitulation der Ukraine. Also wenn man sich anschaut, in Istanbul wurde verhandelt, es wurde ja nichts vereinbart letzten Endes, aber da stand die russische Armee vor Kiew. Und da musste die Ukraine weitreichende Zugeständnisse eingehen, unter anderem eine Verkleinerung seiner Armee auf, ich glaube, 80.000. In Anchorage ging es um Gebietsabtretungen im Donbass. Also letzten Endes ist hier jetzt keine neue Nachricht festzustellen, außer wie gesagt, dass Russland wieder von Verhandlungen redet. Aber der Rahmen für diese Verhandlungen, der ist noch immer eine ukrainische Kapitulation letzten Endes.
Aber ist das dann ein wirklich ernst gemeintes Gesprächsangebot oder ist das nur eine Art Beschäftigung für den Westen?
Es ist kein ernsthaftes Gesprächsangebot. Gleichzeitig redet Putin ja noch immer davon, dass man die Ziele des Krieges auch weiterhin militärisch erreichen will. Also von daher, aus Russland kommen keine neuen Signale.
Ja, gleichzeitig heißt es auch von Putin, der Westen würde sich für einen Krieg quasi bereit machen mit Russland. Die NATO würde sich bereit machen für einen Krieg mit Russland. Warum sagt er das dann gerade jetzt?
Naja, das hat ja natürlich zwei Funktionen. Das eine ist eine innenpolitische Funktion. Es ist der russischen Bevölkerung natürlich sehr schwer zu verkaufen, dass man sich seit 4,5 Jahren so schwer tut, mit dieser kleinen, machtlosen Ukraine dort seine militärischen Ziele zu erreichen. Und wenn man dann letzten Endes immer wieder darauf hinweist, dass es eigentlich die NATO ist, gegen die Russland kämpft, dann erweckt man natürlich so ein kollektives Gedächtnis an den Zweiten Weltkrieg. Also die Sowjetunion, die dann gegen sozusagen die übermächtigen Nazis kämpfen musste. Das hat eine innenpolitische Funktion. Und die außenpolitische Funktion ist, dass man damit natürlich rhetorisch immer wieder darauf hinweist, dass wenn man als Russland glaubt, dass die NATO im Krieg gegen Russland sei, die NATO legitimes Ziel russischer Schläge sein könnte. Also man will dort dann immer wieder daran erinnern, dass möglicherweise irgendwann mal die rote Linie überschritten werden könnte, rhetorisch, will man daran erinnern, und Russland dann auch Schläge gegen NATO-Mitglieder durchführen könnte. Das ist letzten Endes ein propagandistischer Zweck, den Putin da betreibt.
Aber lässt das vielleicht erkennen, unter was für einem großen Druck Putin steht?
Naja, es ist ja offensichtlich, dass Putin unter einem Druck steht. Ob er den selber so empfindet, ist eine andere Frage. Aber wir sehen ja die Engpässe, zum Beispiel wenn es um Benzin geht in Russland. Wir sehen, dass die Ukraine sehr erfolgreich ist mit ihren Drohenschlägen gegen die russische Öl- und Gasindustrie. Sie haben Drohenschläge in Moskau durchgeführt, was natürlich für die Bevölkerung dort zum ersten Mal der Punkt ist, dass der Krieg zu ihnen kommt. Also letzten Endes steht Putin da unter Druck. Aber wie gesagt, er glaubt, diesen Krieg noch einmal militärisch gewinnen zu können. Und deshalb ist von ihm keine Positionsveränderung in absehbarer Zukunft zu erwarten.
Nun wurde auch der Heimatort von Präsident Selenskyj in der Ukraine angegriffen. Was für eine politisch-militärische Bedeutung hat das denn?
Das sind natürlich symbolische Fragen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche militärischen Installationen die Ukraine dort hat, aber es ist natürlich ein symbolischer Wert, wenn man sagt, man greift den Heimatort des Präsidenten dort an. Das wäre wie wenn die Ukraine, was sie auch versucht hat, sozusagen Putins Residenz in Sotschi angreifen würde.